Josef, Gehorsam und seine Folgen. Heute geht es um 1. Mose 37. Ich möchte mal zwei, drei Verse daraus lesen. Ganz zu Beginn: und Jakob wohnte in dem Land, in dem sein Vater als Fremder geweilt hatte, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, weidete die Herde mit seinen Brüdern. Und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und bei den Söhnen Silpas, die Frauen seines Vaters. Und Josef brachte ihre üble Nachrede vor ihren Vater. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm ein langes Ärmelkleid. Und als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und vermochten nicht, ihn zu grüßen. Vers 13: und Israel sprach zu Josef: weiden nicht deine Brüder bei Sichem? Komm, dass ich dich zu ihnen sende. Und er sprach zu ihm: hier bin ich. Und er sprach zu ihm: geh doch hin, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Herde und bring mir Antwort. Und Vers 19, sie sprachen einer zum anderen: siehe, da kommt jener Träumer. So kommt nun und lasst ihn uns erschlagen und ihn in eine der Gruben werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Und wir werden sehen, was aus seinen Träumen wird. Und Ruben hörte es, und er rettete ihn aus ihrer Hand und sprach: lasst uns ihn nicht totschlagen. Vers 26, da sprach Juda zu seinen Brüdern: was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut bedecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen. Soweit einmal das Wort Gottes. Man merkt, da sind einige Handlungen in 1. Mose 37. Aber 1. Mose 37 beginnt zunächst mal gar nicht mit Josef. Es beginnt zunächst einmal mit Jakob und ist damit die Fortsetzung von Kapitel 36. Denn in Kapitel 36 haben wir die Geschichte von Esau und seinen Nachkommen gesehen. Und jetzt sehen wir die Geschichte von Jakob und seinen Nachkommen. In erster Linie geht es hier ja in diesem Abschnitt um einen Nachkommen, nämlich um Josef. Jakob wohnte nun im Land Kanaan. Das ist der Ort, wo Gott ihn haben wollte, und er ist dort zur Ruhe gekommen. Er befindet sich am Ende seiner persönlichen Wege. Und es gibt einen großen Unterschied, wenn man das mit 1. Mose 37 vergleicht, denn wir sehen hier, dass im Gegensatz zu Esau besitzt Jakob keine weltliche Macht. Esau hat Land, hat Könige, hat Besitz. Jakob dagegen lebt als ein Fremder im Land der Verheißung. Eine wichtige Lektion, die dahinter steckt: weltliche Größe ist viel schneller erlangt als geistlicher Segen. Denn geistlicher Segen erfordert sehr oft Geduld und natürlich auch Glauben. Aber dann haben wir einen ganz interessanten Vers. Dies ist die Geschichte Jakobs, Josef, 17 Jahre alt. Dieser Abschnitt beginnt also mit einer sehr merkwürdigen Bemerkung. Zum einen haben wir diese typische Toledot-Formel, die wir vorher schon öfter angetroffen haben. Das erste Mal, dass wir sie in der Bibel finden, das haben wir in 1. Mose 2 in der Schöpfungswoche. Dann heißt es in Vers 4: dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden an dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Da wird uns eben gezeigt, dass dieser Bericht in Kapitel 2 kein zweiter Schöpfungsbericht ist, sondern dass hier ein neues Thema beginnt, nämlich besonders, wie die Erde zubereitet worden ist für den Menschen, im Unterschied zu der allgemeinen Schöpfung, die uns in Kapitel 1 beschrieben wird. Und diese Formel haben wir dann noch öfter. Wir haben sie in Kapitel 5, Vers 1. Wir haben sie in Kapitel 6, Vers 9, wo es um die Flut geht. Wir haben sie in Kapitel 10, in Kapitel 11. Und es gibt noch einige weitere Kapitel, wodurch dieses erste Buch Mose strukturiert und unterteilt wird. Und das letzte Mal finden wir sie in 1. Mose 37. Und danach gibt es diese Unterteilung nicht noch ein weiteres Mal. Das heißt, von 1. Mose 37 bis zu 1. Mose 50, Vers 26, haben wir eine zusammenhängende Einheit. Es ist die Geschichte Jakobs, aber dann heißt es, dies ist Josef. Josef 17 Jahre alt. Das heißt, die Geschichte Jakobs ist von nun an sehr eng mit der Geschichte Josefs verbunden. Das heißt, das Fortbestehen Jakobs hängt von Josef ab. Josef in dieser Begebenheit und auch später wird uns in einer ganz interessanten Weise beschrieben. Wir lesen nämlich nichts davon, dass er eine Sünde in seinem Leben getan hat. Vielleicht finden wir eine Schwachheit in 1. Mose 48, Vers 17 oder 19, wo er seine Söhne, wo sein Vater seine Söhne segnet und wo Josef meint, dass Jakob einem Fehler unterlaufen ist. Aber sonst haben wir diesen Josef als jemanden, der uns ohne Sünde beschrieben wird. Ich sage nicht, dass er keine Sünde getan hatte. Ich sage, das Wort Gottes beschreibt ihn uns so. Und damit wird Josef ein wunderbares Bild von Jesus Christus. Das heißt, wenn wir uns ein klein wenig hier mit Josef beschäftigen, haben wir zwei verschiedene Themen. Das eine ist der historische Josef und das andere ist der prophetische Josef. Und ich möchte jetzt in diesem ersten Video auf den historischen Josef eingehen. Das heißt, auch darüber sprechen, was wir aus dieser Begebenheit lernen können. Und in dem zweiten Video sehen wir dann etwas von diesem prophetischen Josef, wie er wunderbar auf den Herrn Jesus hinweist. Josef war Hirte, wie ein Abel, wie ein Mose, wie ein David. Und Führung wird in seinem Leben durch den Umgang mit den Schafen gelernt. Josef ist jemand, der sich nicht am Bösen beteiligt. Er bringt die üble Nachrede, die in dem Haus seines Vaters gesprochen wird, zu seinem Vater. Das könnte man jetzt leicht hier als Petzen bezeichnen, aber dafür ist diese Nachrede, die hier geschieht, zu schlimm. Denn dieser Ausdruck, der hier steht, üble Nachrede, den haben wir nur noch ein einziges Mal in der Bibel und das ist in 4. Mose 14, Vers 37. Da haben wir nämlich die Kundschafter, die das Land auskundschaften sollten, ob man in dieses verheißene Land ziehen soll oder nicht. Und sie brachten eine sehr schlechte Nachricht mit. Nicht alle Kundschafter, aber die meisten. Und dann heißt es bei dem, was die Kundschafter brachten in Vers 36 und die Männer, die Mose ausgesandt hatten, um das Land auszukundschaften, und die zurückkehrten und die ganze Gemeinde gegen ihn murren machten, indem sie ein böses Gerücht über das Land verbreiteten. Jene Männer, die ein böses Gerücht, und diese Stelle in Vers 37, die zweite Stelle, ist im Hebräischen genau das gleiche wie der doppelte Ausdruck üble Nachrede, über das Land verbreitet hatten, starben durch eine Plage vor dem Herrn. Es geht also schon um Dinge, die hier ausgesprochen wurden, auf denen in 4. Mose 14 die Todesstrafe stand. Es waren nicht Banalitäten, die Josef hier weiterbrachte, sondern es müssen Reden mit einem schrecklichen Inhalt gewesen sein und dass deswegen Josef diese Dinge seinem Vater erzählte. Etwas später lesen wir dann, dass Josef, dass Israel oder Jakob, er wird oft mit seinem zweiten Namen genannt, mit Israel, dass er seinen Sohn besonders liebte. Das ist natürlich auch wieder, ich sage mal rein historisch gesehen, etwas Fragwürdiges. Wir werden im nächsten Video sehen, was die prophetische Bedeutung ist. Aber hier zunächst einmal die historische Seite. Es ist sicherlich eine gefährliche Sache, wenn ein Vater einen Lieblingssohn hat, den er den anderen vorzieht. Vielleicht deswegen, weil der Sohn das gleiche Hobby hat. Vielleicht deswegen, weil der Sohn in die gleiche Berufsrichtung geht. Vielleicht deswegen, weil der Sohn gleiche Interessen hat wie der Vater. Es spielt keine Rolle, warum das der Fall ist. Hier wird uns gezeigt, dass der Vater einen Sohn vorzog. Es mag dafür Gründe gegeben haben, aber auf den ersten Blick hin ist das eine sehr fragwürdige Haltung. Wir sollen unsere Kinder gleich behandeln, wir sollen unsere Kinder gleich lieben. Natürlich liebt er seine anderen Kinder auch, das sieht man später, dass er Josef zu ihnen sandte. Aber wir müssen das auch in einer gewissen Weise zum Ausdruck bringen und auch, was unsere Liebe anbetrifft, gerecht sein zu unseren Kindern. Nun, Josef hat anschließend, die Folge ist natürlich klar, dass die Brüder ihn hassten. Nicht den Vater, da lesen wir nichts davon, aber dass sie Josef hassten. Danach sehen wir, dass Josef zwei Träume hatte. Und dieser erste Traum bezieht sich auf Garben, die Josef umringten und die sich vor seiner Garbe, vor Josef verneigten. Das haben natürlich seine Brüder gut verstanden. Da sprachen seine Brüder zu ihm in Vers 8, solltest du etwa König über uns sein? Solltest du etwa über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und seiner Worte. Und er hat einen zweiten Traum, und den er auch seinen Brüdern erzählt. Und da geht es jetzt nicht so sehr um die Garben, da geht es jetzt mehr um etwas Himmlisches, nämlich um Sonne, Mond und Sterne. Da spricht er davon, und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, und uns vor dir niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte dieses Wort. Nun, dass wir hier zwei verschiedene Szenen haben, einmal eine irdische und eine himmlische Szene auf der anderen Seite, das werden wir uns noch einmal angucken, wenn es um die prophetische Seite geht. Und da werden wir erkennen, dass das ein wunderbarer Hinweis ist auf die Größe und auf die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Wir sind jetzt hier im Augenblick bei der historischen, bei der praktischen Seite, und Sie haben die Bedeutung verstanden. Sie empfanden eine gewisse Bedrohung und die Folge war Neid. Es gab also noch mehr Gründe, warum sie ihn hassten. Auch sein Vater hatte zunächst einige Schwierigkeiten damit, aber dann heißt es doch, dass er das in seinem Herzen alles bewahrte. Nun, etwas später haben wir einen Szenenwechsel. Wir wissen gar nicht, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Und dann sendet Jakob seinen Sohn Josef zu seinen anderen Brüdern. Und wir sehen bei Josef, dass er ein sehr gehorsamer Sohn gewesen ist. Er sagt sofort, hier bin ich. Er war sich vielleicht der Gefahr bewusst, in die er sich begeben musste, denn er wusste ja auch, dass seine Brüder ihn hassten, aber er ist gehorsam und er ist treu. Er macht sogar mehr, als der Vater eigentlich von ihm verlangte, denn er sagt, geh hin zu meinen Brüdern, sie weiden dort, aber er fand sie dort nicht. Und deswegen macht er sich auf die Suche nach ihnen. Sein Gehorsam geht also über den Auftrag seines Vaters hinaus. Er hätte auch mit der Mitteilung zurückkehren können, dass er seine Brüder eben an diesem von Jakob vermuteten Platz nicht gefunden hatte. Aber er hat sich aufgemacht und hat sie gesucht. Und er hat sie dann auch gefunden, und die Brüder sehen, dass er kommen, und sie haben nur eine einzige Bemerkung über ihn. Seht, der Träumer. Sie wollten sich nicht vor diesem Mann irgendwann in ihrem Leben einmal niederwerfen. Sie waren diejenigen, die meinten, das Sagen zu haben. Zumal er ja auch gar nicht der Erstgeborene gewesen ist, denn der Erstgeborene war Ruben. Als sie sahen, dass er dort ankam, da wird der ganze Hass, der sich aufgestaut hatte, der kommt jetzt zum Ausbruch. Und sie haben nur ein einziges Ziel in ihrem Herzen. Wir wollen ihn töten. Aber dann ist es gerade Ruben, der vielleicht am Anfang gar nicht dabei gewesen war. In Vers 21 lesen wir dann, und Ruben hörte es und er rettete ihn aus ihrer Hand und sprach, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sprach zu ihnen, vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Grube, die in der Wüste ist, und legt nicht Hand an ihn. Das heißt, diese Grube, die sich dort befand, es war eine trockene Grube, eine Grube ohne Schlamm und ohne Wasser, eine Grube, in der man nicht versinken konnte. Das war hier eine Grube, die war zur Rettung Josefs. So war es jedenfalls der Plan von Ruben. Vielleicht dachte er, wenn seine Brüder den Josef so für ein paar Stunden mal nicht sehen, dass sie sich innerlich wieder beruhigten und dass man dann Josef wieder ziehen lassen konnte. Ruben selbst tritt hier zunächst einmal in seiner Verantwortung auf. Aber dann fehlt er seiner Verantwortung, denn er verlässt diese Brüder. Wir wissen nicht, wo er hingegangen ist. Wir wissen auch nicht genau, wie lange er weg war. Aber in dieser Zwischenzeit passiert was ganz Interessantes. Josef war in dieser Grube, das Ärmelkleid, das sein Vater ihm gemacht hatte als ein Zeichen der Anerkennung. Das zogen sie ihm sogar aus. Und dann war dieser Josef dort in der Grube und dann passiert dort etwas. Das lesen wir erst später in 1. Mose 42, als es um das Bekenntnis geht, da kommen wir dann noch zu. Da sprachen sie einer zum anderen: Wahrhaftig, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er zu uns flehte und wir hörten nicht. Das war einige Jahrzehnte nach diesem Ereignis, wo sie zugeben mussten und anerkennen mussten und ihre Sünden bekennen mussten. Also auf der einen Seite haben wir ihren Bruder dort in größter Not. Auf der anderen Seite, was machen die 10 anderen Brüder? Die setzen sich in aller Ruhe hin, sagt Vers 25, und sie essen. Was für eine Herzenskälte in einer solchen Situation. Und das ist sicherlich auch eine Frage, die Gott an jeden von uns hat. Wie sieht es in unserem Herzen aus, wenn wir einen Bruder oder eine Schwester sehen, die in Not ist? Gehen wir einfach dran vorbei? Denken wir, Gott macht das schon irgendwie? Oder versuchen wir nicht doch auch praktische Hilfe zu leisten? Ja, auch durch praktische Hilfe zu zeigen, dass wir wirklich Interesse an ihr haben, dass wir doch etwas von unserer brüderlichen Liebe demjenigen gegenüber zeigen. Später in Kapitel 6, Vers 6 im Propheten Amos, da wird Amos auf dieses Ereignis noch einmal zu sprechen kommen. Denn dort nimmt er Bezug auf das, was dort in dieser Grube geschehen ist, die Wein aus Schalen trinken und sich mit den besten Ölen salben und sich nicht grämen über die Wunde Josefs. Das heißt, während Israel unter den Folgen der Sünde seufzt, denken seine Bewohner nur an Genusssucht und Bequemlichkeit. Das heißt, man merkt, dass dort die Hand Gottes züchtigend über einem ist. Das Einzige, woran man denkt, ist an seine eigene Bequemlichkeit, an seinen eigenen Genuss, anstatt dass man zur Umkehr kommt und Buße tut. Alles, was Gott ihnen schenkte, das gebrauchten sie ausschließlich für sich selbst. Und das muss wohl die Haltung gewesen sein, die diese Brüder hier in dieser Situation haben. Und deswegen nimmt Amos noch einmal Bezug darauf. Auch wenn uns hier die Herzenshaltung der Brüder nicht direkt beschrieben wird. Auch hier wird uns nicht direkt beschrieben, was in dem Herzen von Josef gewesen ist. Wir sehen dann plötzlich, dass Händler kamen. Ismaeliter. Die haben gute Harze dabei. Harze, die man für medizinische Zwecke benutzen kann. Sie wollten es nach Ägypten bringen. Und jetzt kommt Juda und er hat eine geniale Idee. Der sagt, warum sollen wir ihn hier in der Grube zurücklassen? Es ist doch viel besser, wir verkaufen ihn. Und so schlägt Juda vor, dass man ihn, den Bruder Josef, verkaufen soll. Und zwar für insgesamt 20 Silberstücke. Wenn man einmal in 2. Mose 21 nachliest, da findet man eine Zahl, wo es um einen Sklaven geht. In 2. Mose 21, Vers 31 oder Vers 32, wenn der Ochse einen Knecht stößt oder eine Magd, so soll sein Besitzer ihrem Herrn 30 Sekel Silber geben und der Ochse soll gesteinigt werden. Das heißt, der Wert eines Sklaven, der hier durch ein Tier zu Schaden, zu Tode gekommen ist, ist der Wert 30 Silberstücke. Ihrem Bruder verkaufen sie sogar unter dem Wert eines Sklaven für 20 Silberstücke. Jedenfalls gehen sie in diesen Handel ein, sie nehmen das Geld und Josef ist verkauft. Wie geht die Geschichte weiter? Irgendwie müssen sie ja mal zurück zu ihrem Vater und müssen ihm erzählen, was geschehen ist. Und jetzt sehen wir, was die Folge von einer Sünde ist. Das ist die nächste Sünde. Und die Folge davon ist wieder eine Sünde. Und nun fangen sie an, ihren Vater zu betrügen. Sie nehmen nämlich dieses Gewand von Josef und sie tränken das mit Blut von Tieren und sie wollen damit zu ihrem Vater zurückkommen und ihm sagen, hör mal Vater, ein wildes Tier hat deinen Sohn Josef getötet. Und deswegen kommen wir ohne ihn zurück. Hier, guck dir dieses Ärmelkleid an, ob du ihn daran erkennen kannst. Und daran sieht man noch einmal die Herzlosigkeit der Brüder. Sie haben nicht nur Josef verkauft an die Ismaeliter, dass er anschließend nach Ägypten gebracht würde, sondern sie bereiteten auch ihrem Vater einen unbeschreibbaren Schmerz. Und die Folge davon von Betrug ist anschließend Heuchelei. Denn sie trösten ihn auch noch scheinbar. Das ist wirklich Heuchelei höchsten Grades. Auf der anderen Seite wird das auch eine Lektion für Jakob sein. Denn das Interessante ist, sie nehmen Ziegenblut und tränken damit dieses Gewand. In 1. Mose 27, Vers 16, vielleicht erinnert ihr euch noch, als Jakob ebenfalls betrügerisch wirksam war bei Esau, mit Hilfe seiner Mutter, da war es nämlich da ein Ziegenfell, das er dazu benutzte. Da heißt es in Vers 16, und die Felle der Ziegenböckchen zog sie über seine Hände und über die Glätte seines Halses, weil nämlich Esau behaarter gewesen ist als Jakob, damit dieser Betrug stattfinden kann. Also was man hier am Ende dieser Begebenheit liest, ist eine absolute Herzenshärte. Jakob trauert. Vers 36 zeigt uns, dass Gott einen ganz anderen Plan hat. Jakob weiß nichts davon. Josef weiß nichts davon. Er weiß nichts von diesen Wegen Gottes. Denn Josef ist nicht tot, er ist verkauft worden. Josef lebt. Und Josef ist auf dem Weg nach Ägypten. Und dort in Ägypten wird Josef noch ganz tief erniedrigt werden. Aber anschließend wird Gott dafür sorgen, dass er ganz hoch erhöht werden wird. Es sind die Wege Gottes, die notwendig sind, damit er sein Volk retten kann. Wir sehen das in 1. Mose 45, das möchte ich zum Abschluss noch lesen. In 1. Mose 45, in diesen Versen 5 und 7. Und nun betrübt euch nicht und zürnt nicht über euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und noch sind 5 Jahre, in denen es weder Pflüge noch Ernten geben wird. Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf der Erde und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und so spricht er ein klein wenig über die Wege Gottes, nachdem er zu seinen Brüdern wieder zurückgekommen ist, oder seine Brüder zu ihm gekommen sind und die Sache besprochen und bekannt wurde, was damals geschehen ist. Diese Wege, die Josef hier ging, das waren Wege Gottes, die Gott vorhatte, um sein Volk zu retten. Und das zeigt uns, dass wir manchmal durch Schwierigkeiten gehen müssen, manchmal, weil Gott uns züchtigen muss, weil es vielleicht in unserem Leben praktisch gar nicht so gut aussieht. Manchmal aber auch vielleicht zur Hilfe und zur Rettung anderer. Vielleicht auch dadurch, dass wir manchmal in Schwierigkeiten ein gewaltiges Zeugnis sind und dass Menschen dadurch zur Umkehr kommen. Josef kannte die Wege Gottes zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Josef kannte nicht das Ende seines Weges. Er befand sich im Augenblick in einer tiefen Erniedrigung und es sollte sogar noch tiefer werden. Es lohnt sich auszuharren und in schwierigen Umständen ein Zeugnis für Gott zu sein.